Gebet. Herr, wir bitten dich um deinen Segen an diesem Sonntag, an diesem Tag des Herrn und vor allem zur Auslegung deines Wortes. Schenke uns alles, alle Kraft, alles Vermögen, Herr, schenke uns geistliche Erkenntnis, dein Wort recht zu verstehen, recht aufzunehmen, aber auch, Herr, dass dein Wort Frucht wirkt in unserem Leben, dass es Veränderung wirkt, dass wir dich besser verstehen, Herr, durch dein Wort und du uns nahe kommst. Schenke uns Gnade und wir bitten dich noch einmal für all jene, die heute nicht hier sein können, die aufgrund von Krankheit oder anderen Dingen verhindert sind. Herr, wir bitten dich um deine Gnade, wir bitten dich um deinen Segen für sie. Amen. Einige der kostbarsten Dinge des Lebens, sie sind unsichtbar. Die Zeit, die wir nutzen, die Energie, die wir haben, die Liebe, die wir fühlen und die Luft, die wir atmen. Wir gebrauchen es, wir nutzen es, wir brauchen es und doch ist es unseren Augen nicht sichtbar. Unsichtbar und doch so kostbar. Kaum zu wiegen und doch so gewichtig. Um so etwas Unsichtbares oder zumindest kaum Sichtbares und doch so Wichtiges und Gewichtiges geht es heute in unserem Predigttext. Wir befinden uns in unserer Serie durch das erste Buch Mose, noch ziemlich am Anfang in der Schöpfungswoche, genauer gesagt am zweiten Tag. Zu Beginn des ersten Tages hieß es ja, dass die Erde wüst und leer war. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses lustige hebräische Wort dafür, Tohu Wabohu, wüst und leer. Mir ist übrigens noch eine deutsche Wortkombination eingefallen, die ganz ähnlich klingt und sich auch reimt. Kuddelmuddel. So ähnlich klingt es auch im Hebräischen Tohu Wabohu wie im Deutschen Kuddelmuddel. Nun, die Erde, sie war wüst und leer oder unbewohnbar und unbewohnt. Ungeformt und ungefüllt. Das ist etwa die Bedeutung von diesem Tohu Wabohu, von diesem Kuddelmuddel. An den ersten drei Schöpfungstagen bringt Gott nun Form und Raum in das Formlose, in das Wüste. Und in den folgenden drei Schöpfungstagen füllt Gott diesen geschaffenen Raum mit Leben. Er füllt es an, diese Leere, er macht sie voll. Und am ersten Tag hat Gott nicht nur den Planeten selbst geschaffen, sondern das Kuddelmuddel geordnet. Er hat angefangen, es zu ordnen, indem er Licht schaffte durch sein Wort. Es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und so entstand die erste Zeiteinteilung von Tag und Nacht. Und nun kommen wir also zum zweiten Tag und einem weiteren Schritt dahin, dass die Erde bewohnbar wird, dass Form in das Formlose und Wüste gebracht wird. Und dazu lesen wir unseren Predigttext. Ich lese einmal ab 1. Mose 1, ab Vers 1 und wir lesen bis Vers 8. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht und dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser. Und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein zweiter Tag. Es werde eine Wölbung. Oder man kann auch übersetzen, es werde eine Ausbreitung. Und so habe ich die Predigt heute benannt. Es werde eine Ausbreitung. Und dies wollen wir in zwei Punkten betrachten. Zum Ersten, der Raum der natürlichen Ausbreitung. In Vers 6 lesen wir, und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser. Was ist diese Wölbung? Eine Wölbung ist etwas Gebogenes, etwas Gebeugtes. Wir kennen das in der Architektur. Wir sprechen von einem Gewölbe. Das Wort, welches hier zugrunde liegt, es kommt von einem Verb, was ausbreiten, ausdehnen, ausstrecken oder dünn machen bezeichnet. Und darum ist es zunächst eine Ausbreitung, etwas, was ausgedehnt, was ausgestreckt wird, sodass Raum gewonnen wird. Nun kommt dieses Wort aber auch manchmal in der Metallverarbeitung vor, in der Bibel, wenn zum Beispiel Blattgold an einen Gegenstand gehämmert wird und damit ausgebreitet wird. Ihr kennt das ja, wenn Gold, man kann es so klein wie so noch dünner als Papier schlagen und dann über Holz oder über andere Dinge dran hämmern. Das gerade bei der Schaffung, bei dem Bau der Stiftshütte lesen wir das viel, dass das Gold an etwas gehämmert wurde. Und da kommt auch dieses Wort Ausbreiten vor. Und das führte nun dazu, dass einige Ausleger meinten, der Begriff der Wölbung oder der Ausbreitung sei ein Hinweis auf ein ganz antikes und naives und längst überholtes Weltbild. Sie meinten hier den Beweis zu finden, dass Mose die Erde als Scheibe dachte und der Himmel wie so eine fest gehämmerte Kuppel, wie so eine Käseglocke, die draufgestellt wird mit so ein paar Löchern drin, damit dann das Wasser des Weltalls da durchtropfen kann und das Sternenlicht hindurch leuchtet. Und so lässt es sich leicht spotten über diese rückständigen, über diese unwissenschaftlichen Weltbilder, die wir mit unserer Erkenntnis und unserem Verstand und unserer Logik ja nur müde belächeln können. Dabei steht im Text ja gar nichts von einer festen Kuppel, sondern hier steht eine Ausbreitung, eine Wölbung, etwas Ausgespanntes, etwas Ausgedehntes, was nicht näher bezeichnet wird aufgrund in Form von Dichte oder von Festigkeit. Hier steht nichts von Festigkeit, von Starre, von Rumgehämmere. Nein, auch nichts von einer Scheibe oder irgendwelchen Löchern oder dergleichen. Tatsächlich ist Ausbreitung oder Wölbung eine sehr gute Beschreibung dessen, was wir Atmosphäre nennen. Nämlich den Luftraum, der die Erde umgibt und kilometerweit in die Höhe um den Planeten ausgebreitet ist, von wo er dann allmählich in den Weltraum übergeht. Aus dem All sieht die Atmosphäre wie so ein feiner blauer, bläulicher Schleier aus, der die Erde umgibt. Und von der Erde sieht man nur den blauen Himmel, weil sich die Lichtstrahlen an der Atmosphäre brechen. Darum sieht der Himmel, wenn es nicht wolkenbehangen ist, blau aus. Die Wölbung oder Ausbreitung ist also die Erdatmosphäre, der Bereich und Raum der Luft, der so einzigartig den Planeten Erde umgibt. Wir nennen es Himmel, wenn wir zu den Wolken aufblicken oder ein Flugzeug durch die Lüfte fliegen sehen, dort am Himmel. Und auch in der Bibel heißt es Himmel. Gott nennt diese Atmosphäre, diesen Luftraum, diese Wölbung, er nennt es Himmel. Der erste Himmel, wenn man so will. Die Bibel kennt drei verschiedene Definitionen von Himmel. Der erste Himmel ist eben das, was wir als Erdatmosphäre kennen. Die Engländer, sie haben dafür einen extra Begriff, Sky. Aber auch im Hebräischen ist es Himmel. Genauso wie die Hebräer auch den zweiten Himmel Himmel nennen, und zwar das ganze Universum. Ja, Salomo nennt es den Himmel der Himmel. Und der dritte Himmel, das ist nun der Wohn- und Thronort Gottes, dieser geistliche Ort, von dem Gott aus regiert. Nun, dieser erste Himmel, die Atmosphäre, es ist eine Mischung aus verschiedenen Gasen, hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff. Dazu kommen noch einige Spurengase, also Gase, die nur in ganz geringer Menge vorkommen, aber dennoch wichtig sind, wie Kohlenstoffdioxid oder Ozon. Auf keinem anderen Planeten gibt es eine Atmosphäre wie die der Erde. Es gibt zwar Planeten, die haben auch ein Gasgemisch so um den Planeten drumherum, aber keine entspricht in der Konsistenz auch nur annähernd der Erde. Vor allem mit so einem Bestandteil, an so einem hohen Bestandteil von Sauerstoff, sodass unsere Lebensform möglich wäre. Die Menschen haben noch keinen anderen Planeten gefunden, wo ein Mensch atmen könnte, wo auch nur irgendein Lebewesen, das wir kennen, überleben könnte. Wissenschaftler haben die chemischen Zusammensetzungen der Luft mit den unterschiedlichen Gasen bestimmt, und wir können die unterschiedlichen Funktionen der einzelnen Gase relativ gut einordnen. Und dennoch gebrauchen wir ein Fachwort, das ziemlich primitiv und lächerlich klänge, würden wir es im Deutschen gebrauchen, statt im Griechischen. Atmosphäre heißt übersetzt nämlich nichts anderes als Dampfkugel. Das klingt nicht so viel wissenschaftlicher als Ausbreitung, oder? Also wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wir sprechen von einer Dampfkugel, wenn wir von der Atmosphäre sprechen, so wissenschaftlich das auch klingen mag. Doch warum ist diese Ausbreitung so wichtig? Was macht die Atmosphäre von so großer Bedeutung für uns, dass Gott sie gleich am zweiten Tag, gleich nach dem Licht, durch sein mächtiges und wirksames Wort schafft? Sie hat einen dreifachen, höchst bedeutenden Nutzen. Die Atmosphäre, sie ist wichtig zur Versorgung, zur Kommunikation und zum Schutz. Tatsächlich ist die Atmosphäre eine Ausbreitung, die einen Versorgungsraum herstellt. Was braucht denn ein Mensch zum Leben? Vielleicht habt ihr schon mal von dieser Faustregel gehört, die der Grundversorgung eines Menschen, gerade in Notsituationen ist das wichtig zu wissen. Es heißt, ein Mensch kann 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung auskommen. Also wenn diese Grenzen überschritten sind, dann wird es richtig schwierig oder problematisch. Und alle diese Dinge, die wir als Grundversorgung sehen würden, sie sind abhängig von der Atmosphäre, in der wir leben. Im Weltraum kann kein Mensch oder Tier oder auch nur irgendeine Pflanze atmen. Oder wir können sagen, ohne Luft kein Leben. Die Atmosphäre ist die Ausbreitung der lebenswichtigen Luftschicht, die notwendig ist für alles Leben auf diesem Planeten. Und nur durch diese einzigartige Zusammensetzung der Luft in der Erdatmosphäre wird alles Leben auf dieser Erde mit Atemluft versorgt. Also Pflanzen atmen natürlich nicht mit Lunge oder Kiemen, sondern durch Photosynthese. Also sie brauchen auch die Stoffe in der Luft, um entsprechend die für sie wichtigen Substanzen herauszunehmen und zu fördern. Doch die Atmosphäre, sie ist nicht nur der Versorgungsraum für die Luft, ohne die wir alle ersticken würden, sondern auch für das Wasser. Das zweitwichtigste, was ein Lebewesen neben der Luft braucht, ist ja Wasser. Wir haben natürlich Wasserquellen, wir haben Flüsse und Seen, die Umgebung mit Wasser versorgen. Das sind die Wasser unterhalb der Wölbung. Doch wir erfahren in unserem Predigttext noch von dem Wasser oberhalb der Wölbung, welche diese beiden Wasser voneinander trennt. Nun, was sind denn die Wasser oben bei der Wölbung? Die einfachste und beste Auslegung ist die, dass Mose die Wassermassen in den Wolken meint, die durch die Luft getrennt werden. Und das ist eine viel genauere Beschreibung, als man sich vielleicht denken mag. Wolken bestehen nämlich aus Wasser. Aus winzig kleinen Wassertropfen, die leichter sind als Luft. Und aufgrund der Größe passt eine gewöhnliche Schönwetterwolke schnell einmal 1000 Tonnen Wasser. Eine Regenwolke oft mehrere Millionen Tonnen Wasser. Eine einzige. Wir sehen also, es sind riesige Wassermassen oberhalb dieser Wölbung. Oben bei dieser Wölbung. Und mit der Trennung der oberen und unteren Wasser durch die Luft wird der Wasserkreislauf möglich. Und so werden nicht nur die Gegenden direkt an den Flüssen und an den Seen mit Wasser versorgt, sondern die ganze Erde, selbst auf den Bergen regnet es. Wasser wird überall hingeleitet durch die Wolken. Ja, und selbst die Flüsse und Seen, sie brauchen die Luft auch im Wasser, damit ein See lebendig bleiben kann, Leben erhalten kann. Durch die Atmosphäre werden wir mit Wasser versorgt. Nicht nur mit Luft, sondern auch mit Wasser in einem wunderbaren und weise erdachten Kreislauf, was sich kein Mensch hätte ausdenken können. Und durch die Luft und das Wasser werden auch die Tiere und Pflanzen versorgt, die uns Menschen wiederum als Nahrung dienen. Also sehen wir, alle Versorgung zum Leben ist abhängig von dieser Luftausbreitung, von der Atmosphäre, die Gott am zweiten Tag geschaffen hat. Die Atmosphäre ist auch wichtig für die Kommunikation. Die wichtigste Form der Kommunikation ist das Sprechen. Ja, wenn ich euch hier von der Kanzel etwas erklären sollte und ich dürfte kein Wort gebrauchen, sondern nur pantomimisch oder sowas, es wäre ein großes Hindernis für mich, euch das deutlich zu machen, was ich euch mitteilen möchte. Nun, Reden und Hören benötigt die Vermittlung von Schall. Ja, also wir können hören, weil mein Mund einen Schall erzeugt und weil eure Ohren fähig sind, Schall in Informationen wiederum umzuwandeln, zu hören. Im Weltall gibt es keinen Ton. Du kannst eine Turbine zünden im Weltall, du kannst eine Pistole abschießen oder so laut schreien, wie du nur kannst, doch jemand anderes könnte nicht einen einzigen Laut davon vernehmen. Auch nur irgendetwas davon hören. Er könnte direkt neben dir stehen. Und das lauteste Geräusch, es würde nicht zu seinen Ohren dringen. Denn der Schall, er braucht Luft, um von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Stell dir mal vor, du könntest auf irgendeine andere Weise ernährt werden, aber du könntest weder etwas hören noch sprechen in dieser Welt. Jegliche Gemeinschaft wäre enorm schwierig, jeder Erkenntnisgewinn sehr verkompliziert. Doch durch die Luft und durch das Reden und durch das Hören können wir kommunizieren. Und ich habe schon gesagt, in einer Form wie kein anderes Leben auf dieser Welt. Wir können uns mitteilen, wir können uns erklären, wir können komplexe und abstrakte Dinge einander erklären und verständlich machen und so kommunizieren, sprechen, uns austauschen. Und all das ist abhängig von der Atmosphäre, von der Luft. Und nicht zuletzt ist die Atmosphäre aber auch ein Schutzraum. Vielleicht denkst du dir, wie, das bisschen Luft? Wovor kann die Luft mich schützen? Wie soll die Luft mich vor irgendetwas schützen? Wenn ein Mann seine Faust gegen mich ballt und auf mich zurennt, dann denke ich doch nicht, oh, zum Glück ist da noch Luft zwischen zwischen uns, die Faust wird nicht zu mir durchdringen. Nun, was ist Luft denn für ein Schutzraum? Wovor kann die Atmosphäre denn schon schützen? Nun, Gott hat die Atmosphäre zu unserem Schutz geschaffen vor den extremsten Katastrophen, die wir uns vorstellen können. Ja, vor den schrecklichsten Szenarios. Es ist ein Schutz vor der Sonnenglut. In einer bestimmten Höhe der Erdatmosphäre ist der Anteil an Ozongas wesentlich konzentrierter als sonst. Und das bildet die sogenannte und berühmte Ozonschicht. Nun, die Ozonschicht, sie wehrt die gefährlichste UV-Strahlung der Sonne ab, sodass die Haut von Mensch und Tier nicht zerstört wird und verbrennt. Ohne die Erdatmosphäre könnten wir nicht ohne einen Schutzanzug nach draußen. Die Atmosphäre ist also wie ein riesig ausgebreiteter Schutzschirm vor aggressiver Verbrennung der Sonne. Doch auch das Gegenteil wäre katastrophal. Erfrierung. Tatsächlich schützt die Atmosphäre nicht nur vor der Verbrennung, sondern auch vor der Auskühlung. Wir nennen das den Treibhauseffekt. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Aus den Anteilen von CO2 und Wasserstoff wird ein Schutzschirm gebildet in der Atmosphäre und der verhindert, dass die durch die Sonne erwärmte Luft einfach wieder in den Weltraum verfliegt. Er erhält die Wärme auf diesem Planeten, sodass es innerhalb der Atmosphäre relativ warm bleibt. Dass es nicht in jeder Nacht völlig auskühlt. Und ohne diesen Schutz wäre es Berechnungen zufolge durchschnittlich minus 18 Grad hier auf dem Planeten, im Durchschnitt, anstatt plus 15 Grad, wie wir es heute kennen. Das heißt, es wäre alles gefroren. Wir würden nichts mit dem Ackerboden anfangen können. Es wäre alles, Wasser wäre jederzeit gefroren. Doch die Erdatmosphäre, sie schützt uns, diese Welt, vor der völligen Auskühlung. Und es gibt noch einen beachtlichen Schutz durch die Luft. Sie schützt vor den größten Meteoriteneinschlägen. Obwohl die Luft so leicht und so nichtig wirkt, wir spüren sie doch noch nicht mal, ist der Luftwiderstand bei gewisser Geschwindigkeit doch so hoch, dass ein Meteorit, der auf die Erde zuschnellt und größte Zerstörungen anrichten würde, an der Atmosphäre verglüht und höchstens in viele kleine Splitter zerfällt, wenn nicht sogar völlig zergeht. Ja, wir kennen das, wenn man mal auf der Autobahn fährt und richtig schnell ist und dann mal die Hand raushält, dann merkt man, oh, da ist ein Luftwiderstand. Nun, unsere Autos sind noch lange nicht so schnell wie Meteoriten. Wenn die mit einer Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre fahren, sie werden so heiß durch den Luftwiderstand, durch diese Reibung, dass sie zerschmelzen. Nun, was ist das für ein Schutz, den Gott sich ausgedacht hat? Etwas, was wir noch nicht mal spüren können und uns doch vor den größten Gefahren schützt. Also eine wunderbare Sache, diese Ausbreitung, die Gott geschaffen hat, um Lebensraum zu schaffen, um Lebensraum zu ordnen. Absolut faszinierend, wie es allem natürlichen Leben als Versorgungs- und Kommunikations- und Schutzraum dient. Diese Ausbreitung. Wir sehen darin, wie freundlich Gott seine Arme über die Schöpfung ausgebreitet hat. Wie sehr er weiß, was wir bedürfen, was gut für uns ist, was wichtig für uns ist, was Leben erhält. Doch diese natürliche Ausbreitung der Schöpfung, sie erinnert uns noch an einen anderen Raum, den Gott ausgebreitet hat zum Leben. Und das ist mein zweiter Punkt, der Raum der geistlichen Ausbreitung. Die natürliche Schöpfung, sie lehrt uns geistliche Wahrheiten. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns. Es war sehr passend, dieses Lied, was wir gesungen haben, geh aus, mein Herz, und suche Freud. Die die Hälfte der Strophen waren einfach eine wunderbare Beobachtung der Natur, wie Gott alles geschaffen hat. Und die zweite Hälfte, und vielleicht ist es euch aufgefallen, ab Strophe 8 geht es alles darum, um geistliche Wahrheiten aus diesen Bildern herauszuziehen. Nun, und das wollen wir auch tun, hier in unserem Predigttext. Wir müssen natürlich aufpassen, nicht zu weit zu gehen, nicht aus jedem Bild und jedem Detail irgendwelche Parallelen zu ziehen und in Willkür etwas herauszuarbeiten. Doch im Neuen Testament erfahren wir auch von einer Wölbung, von einer geistlichen Wölbung. Nicht von der Erde zum Himmel, sondern umgekehrt. Eine Beugung vom Himmel zur Erde herab. Gott ist Mensch geworden. Er kam aus der himmlischen Herrlichkeit, vom Thron Gottes, vom dritten Himmel, als Mensch in diese Welt. Er ist herabgestiegen. Ja, Gott hat den Himmel geneigt zur Erde und ist auf diese Erde herabgestiegen, wie wir es auch im Psalm 144 gelesen haben. Und Christus, er lebte in dieser Atmosphäre ein vollkommenes Leben. Und dann breitete er seine Arme aus am Kreuz. Als er sein Leben hingab, als ein Opfer für unsere Sünden, für unsere Rebellion gegen Gott, unseren Schöpfer, der Quelle des Lebens. Und als Jesus seine blutigen Arme ausstreckte, grausam festgenagelt ans Kreuz, da ertrug er den Zorn Gottes, die Todesstrafe, weil wir Menschen unser Lebensrecht, unser Existenzrecht verloren haben. Aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Schuld gegen Gott. Doch Christus, er ist wieder aus den Toten auferstanden und er lebt und er schenkt Leben all denen, die an ihn glauben. Er verspricht Vergebung, wahres Leben, ewiges Leben, unvergängliches Leben all jenen, die zu ihm kommen und sich ihm anvertrauen. Er ist nun der Fürst des Lebens, wie ihn die Bibel nennt. Unter seinen Armen ist wahres Leben mit Gott möglich. Und interessanterweise wird darum Jesus Christus wie so ein lebenswichtiger Raum beschrieben, in dem man geschützt, in dem man versorgt, in dem man geborgen sein kann. Paulus, er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 30, aus ihm, aus Gott, aber kommt es, dass ihr alle, ihr Gläubigen, in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus ist mit seinen ausgebreiteten Armen am Kreuz als unser Stellvertreter zu unserer Ausbreitung geworden, die für uns wichtiger ist als die Atmosphäre. Er hat einen Raum geschaffen, in dem Menschen, die das Lebensrecht verwirkt haben, überleben dürfen. Hier neigt sich der Himmel zur Erde herab, hier wölbt es sich aus. Christus hat sich hinabgebeugt, um uns zu versorgen, um uns zu belehren, um uns zu schützen. Tatsächlich ist Christus der Ort, an dem wir mit jeder geistlichen Segnung von Gott versorgt werden können. In dieser Welt erfährt jeder Mensch eine allgemeine Gnade von Gott. Ja, Jesus sagt, Gott erlässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. In dieser Atmosphäre, in dieser Ausbreitung, dieser natürlichen Ausbreitung erfahren wir die allgemeine Gnade Gottes für alle Menschen. Aber allein in Christus, in dieser Ausbreitung unter seinen Armen am Kreuz, da erhalten wir die Versorgung der geistlichen Segnungen. Frieden mit Gott, Vergebung unserer Sünden, Gewissheit der Herrlichkeit, Verheißung von Gottes Hilfe, Erneuerung des Lebens. Ja, das Versprechen ewiger Gemeinschaft im ewigen Himmelreich, im Paradies Gottes. Der Apostel Paulus, er schreibt in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christus. Ja, geistig gesprochen lebt ein Christ in dieser Ausbreitung in Christus. In diesen Raum, den Christus geschaffen hat, den er erhält, seitdem er seine Arme ausgebreitet hat am Kreuz. Und seitdem er seine Arme ausgebreitet hat in der Auferstehung und seinen Jüngern gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also die Versorgungen des ersten Himmels, der Erdatmosphäre. Sie erinnern uns, sie sind ein Bild auf die Versorgungen der Segnungen der Himmelswelt Gottes, wie wir sie finden in Christus. Von dem die Gnade auf uns herabregnet, der uns den wahren Frieden, die Vergebung schenkt, sodass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Jesus, er ist unser Priester geworden. Das heißt, allein durch ihn erfahren wir diese geistliche Luft zum Atmen, dass wir nicht nur körperlich existieren, sondern dass wir geistlich leben können in Gemeinschaft mit dem, der uns geschaffen hat, Gott, dem guten Schöpfer. In Christus empfangen wir diese Segnungen Gottes wie Regen, das auf trockenes Land fällt. Gottes Wort und sein Geist schenkt uns neue Kraft, neues Leben, neue Freude, neue Hoffnung. Und all unsere Kraft, sie reichte nicht aus, um ein Leben zu führen, das gut ist. Die Sünde hat uns Menschen die Luft abgedreht, um in diesem Wort zu bleiben. Der stärkste Mann kann ohne Luft in seinem Körper, ohne Sauerstoffzufuhr, nicht einmal das kleinste Gewicht heben, ja nicht einmal seinen eigenen Arm emporheben. Und so ist ein Sünder, ja wir Menschen von Natur aus, wir sind nicht fähig, ohne die Gnade Gottes auch nur einen Schritt auf ihn zuzugehen. Aber in Christus hat Gott einen Raum geschaffen, uns zu versorgen, uns zu beleben, uns zu erneuern. Christus ist ein geistlicher Versorgungsraum. Er hat seine Arme am Kreuz ausgebreitet, um jeden, der bei ihm Zuflucht sucht, sich ihm anvertraut, neues Leben zu schenken. Und er ist kräftig zu erhalten. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, Gott schenkt neue Luft zum Atmen. Christus ist der einzige Versorgungsraum. Der einzige Lebensraum für dich und für mich. So wie wir allein in dieser Erdatmosphäre leben können. Es gibt diese Hoffnungen, dass wir vielleicht eine Mars-Expedition machen können und dort irgendwie etwas ansiedeln und dennoch, sie werden immer noch die Luft von der Erde brauchen, um zu überleben. Christus ist der einzige Versorgungsraum für uns Menschen, um geistliches Leben zu bekommen. Vertraue dich ihm an. Empfange den Segen von Christus, unserem Priester, der uns mit Gott versöhnt und uns mit Himmelssegnungen speist. Christus, er ist auch nötig zur geistlichen Kommunikation. So wie ohne die Atmosphäre kein Schall, kein Wort in das Ohr des Menschen dringen würde, so ist es auch mit Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 13 fortfolgend. Davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Die Sünde, sie macht nicht nur kraft- und leblos, sie macht auch geistlich taub und unverständig. Ein natürlicher Mensch, er kann zwar durch die Atmosphäre für gewöhnliche, die gewöhnlichen Worte hören, die Worte menschlicher Weisheit, aber das Wort Gottes geistig zu verstehen, richtig zu verstehen, das ist nur möglich durch Jesus Christus. Paulus sagt, es ist unmöglich für einen Menschen, der nicht durch Gott erneuert wurde, wirklich das Wort Gottes zu verstehen, wirklich die Wahrheit zu erkennen, wirklich verständig zu werden. Es ist wie ein Mensch im Weltraum, der Schall, er dringt nicht zum Ohr. Aber Paulus schreibt, wir haben Christi Sinn. Jesus lehrt uns, geistlich zu hören. Er weckt neue Sinnesorgane, geistliche Ohren zu hören und zu verstehen, was die Wahrheit über Gott ist und was die Wahrheit über uns Menschen ist. Und wie wir Menschen wieder in Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott kommen können. Oh, wir haben Christi Sinn, schreibt Paulus. Er hat uns die Ohren geöffnet. Er ist gekommen, um uns zu belehren. Ja, Jesus Christus, er ist der Kommunikationsraum, in dem Gott zu uns Menschen spricht und wir Menschen zu Gott sprechen können. Am Ende der Tage hat Gott zu uns geredet im Sohn, in Jesus Christus, durch den er auch die Welten gemacht hat. Jesus, er ist der wahre Prophet. Er lehrt uns, auf Gott zu hören und er lehrt uns, mit Gott zu sprechen. In dem Namen Jesu können wir vor Gott treten und wissen, er hört unser Gebet und er gibt Acht auf unser Flehen. Der Prophet Jesaja, er sagt, es ist eine Scheidewand zwischen Gott und den Sündern. Er hört nicht auf euer Gebet. Warum? Weil unsere Sünden so wie eine Trennwand geworden sind. Aber in Christus ist ein Kommunikationsraum. In Christus spricht Gott sein Wort der Gnade zu uns. Und in Christus können wir zu Gott beten und wir wissen, er hört. Er hört. Höre auf das Wort Gottes in Christus. Das, was Gott spricht durch seinen Sohn hier in diesem Wort. Und bitte Gott um Christi Sinn, um geistliches Verständnis. Und ja, bete im Namen Jesu. Das heißt, unter seiner Herrschaft, in dem Raum Christi, in Bezug auf das, was er gewirkt hat. Und du darfst wissen, Gott hört dich. Und schließlich ist auch Christus der wahre Schutzraum. Christus, er ist unser König, der weiß, uns zu bewahren und zu erhalten. Uns zu schützen vor den Schlimmsten. Als Christus seine Arme am Kreuz ausbreitete, da wehrte er den Zorn Gottes ab, der ein verzehrendes Feuer ist. Oh, stärker als alle Sonnenglut ist der Zorn Gottes, der rechtmäßig brennt über die Sünde von Menschen. Jeder aber, der unter den Armen Christi Zuflucht sucht, der braucht das glühende Gericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Christus ist ein Schutzraum für die Gläubigen und lasst es mich euch sagen, ein Schutzraum ganz ohne Loch. Bei Christus gibt es kein Ozonloch. Christus ist ein vollkommener Retter. Und er, der ausgebreitet hat seine Arme, um den Zorn Gottes zu ertragen, er ist es, der seine Arme schützend über die Seinen hält. Und kein Gericht wird sie treffen. Und in Christus haben wir auch den Schutz, dass wir nicht verdammt werden. Ja, dessen dürfen wir uns sicher sein. Es gibt kein Loch, aus dem wir wieder herausfallen können. Sondern wer in Christus ist, der hat Frieden mit Gott. Die Zornestrahlen Gottes sind abgewehrt. Es bleiben nur noch die Strahlen der Liebe und Gnade, die zu uns hindurchdringen. In diesen Raum in Christus. Doch in Christus haben wir auch den Schutz vor der Auskühlung. Wer in Christus ist, der wird niemals völlig im Glauben erstarren. Die Gnade wird nicht kurz erwärmen und dann wieder völlig entfliegen, auch wenn es bei manchen manchmal so scheint, als wäre da etwas aufgeflammt und ist dann doch so schnell wieder weg. Nun, wir kennen einen Scheinglauben. Aber diejenigen, die in Christus sind, deren Stellvertreter Christus geworden ist, die er in seiner Hand hält, die dürfen wissen, Christus bewahrt die Gläubigen in der Wärme und Liebe Gottes. Sein Geist regt neue Wärme und Leben an, wenn es auch mal an den Polen kalt wird in unserem Leben. Doch wer zu Christus gehört, der bleibt im Glauben lebendig und vital. Er bleibt erhalten. Christus schenkt Beharren dem Gläubigen. All die Gnaden, die er anwendet in deinem Leben, sie werden nicht einfach wieder verfliegen, wenn du zu Christus gehörst. Du magst vielleicht auf deine eigene Kraft sehen und denken, wie könnte ich erhalten? Wie könnte ich nur bewahren? Mit unseren Händen können wir die Wärme des Tages nicht ergreifen und nicht bewahren. Aber Christus kann es. Er ist es, der uns wärmt mit der Gnade und dem Licht Gottes. Und er ist es auch, der uns wie so eine Schutzhülle diesen Glauben bewahrt bei all unserer Schwachheit, der uns Liebe anhält und anfacht durch seinen Geist, der immer wieder neu hindurchdringt mit seinem Wort zu uns, uns zur Umkehr lenkt und leitet. Oh, dass wir nicht auskühlen, dass unsere Liebe und unser Glaube nicht völlig erfriert. Und wir merken, wir sind abhängig von ihm. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und zuletzt sind wir in Christus auch geschützt vor den teuflischen Meteoriten, die uns zu zerstören suchen. Oh, was prasselt ein auf uns Christen in diesem Leben? Oh, was sind es für Versuchungen und für Leid, für Spott und Bedrängnis? Und wir sehen es auf uns zufliegen und wir denken, wie könnten wir nur erhalten bleiben? Wie können wir bestehen? Das, was hier gerade auf uns zufliegt, es wird mich völlig zerstören. Kennt ihr solche Situationen, wo ihr euch im Vorhinein ausmalt, wenn das wirklich zustande kommt, dann bin ich am Ende. Und es kommt näher und näher. Und es scheint keinen Ausweg zu geben. Und doch muss es alles an Christus verglühen. Und es verliert all seine Schlagkraft. Es verliert all seine Zerstörungswut. Wie habe ich schon mit Freunden mitgelitten, die solch große Not und Trauer erleben mussten, die ein Kind verloren haben. Und im Vorhinein dachte man, es wird alles zerstören, es wird alles zerschlagen. Und doch musste es verglühen bei aller Schwere und bei allem Schmerz hat Gott doch erhalten und geschützt. An Christus müssen die Brandpfeile Satans erlöschen. In Epheser 6, da beschreibt uns Paulus diese Waffenrüstung Gottes, die wir in Christus anziehen können. Und in Vers 16 heißt es, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Alle Lügen, alle Versuchungen, alle Listen des Teufels, sie sorgen wohl für so manche Ängste. Und es kommen so manche Splitter glühend heiß auf unseren Bereich herab. Doch an Christus verlieren alle Waffen Satans ihre Kraft. Sie müssen alle verglühen an Christi Gerechtigkeit und Kraft. Oh, kein Meteorit Satans kann den Glauben auslöschen. Christus, er ist unser Schutz. Und so manche Funken und Splittereinschläge, die nicht zerstören können, sie warnen uns doch und erinnern uns in diesem Leben. Ohne Christus sind wir verloren. Ohne Christus können wir nicht erhalten bleiben. Doch in Christus sind wir ewig sicher. Er ist unser König. Er ist unser Schutz. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vertraue dich Christus an, dem König, der weiß, die Seinen zu beschützen. Mächtiger als der größte Schutzschirm. Vertraue dich Christus an, der seine Arme ausgebreitet hat am Kreuz. Für dich und für mich. Er ist fähig und er ist mächtig zu versorgen. Mit all dem, was wir brauchen. Vielleicht kennst du diese Situationen, wo du denkst, diese Not, diese Angst, diese Sorge, sie erstickt dich innerlich. Dir fehlt die Luft zum Atmen. Dich plagen die Sorgen. Wie wirst du überleben? Wie wirst du je wieder Freude finden? Es schnürt dir die Luft ab. Oh, lass mich dir sagen, Christus ist der Versorgungsraum aller geistlichen Segnungen im Himmel. Aus der Himmelswelt. Vertraue dich ihm an. Empfange die Gnade, die von ihm kommt. Und Christus, er ist der Kommunikationsraum. In ihm spricht Gott zu uns, der Lebendige, die Quelle des Lebens. Er gibt dir Sinn und Verständnis. Und Christus, er ist der Schutzraum. Berge dich in ihm. Und alle Mächte und Gewalten werden dich ihm nicht mehr entreißen können. Er ist fähig und mächtig zu versorgen, zu belehren und zu bewahren in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.